Trauern ist ein wichtiger Prozess, um eben loslassen zu können, um zu heilen.
Dass ich mir selber erlaube, diesen Prozess durchzugehen und nicht, ich muss jetzt stark sein, stark für wen.
Dein Leben, deine Persönlichkeit und heute dein Leben, deine Trauer. Und wie Energie, Klänge und Düfte dir helfen, damit umzugehen, dazu haben wir heute eine Folge mit zwei Damen hintereinander, die uns an ihren Erlebnissen und auch ihrer Expertise teilhaben lassen. Das sind zum ersten Humanenergetikerin und Trauerrednerin Tatjana Wolf und zum zweiten Humanenergetikerin und ehemalige Hospizbegleiterin Silke Strasser. Ja, und wir beginnen gleich mit dir, liebe Tatjana. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, danke. Ich freue mich auch sehr.
Außerdem erfahren wir eben, was Düfte und Klänge für uns tun können und wie kraftvoll es ist, wenn Emotionen geweckt werden. Zuallererst, wie geht's dir, liebe Tatjana?
Mir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Danke dafür.
Worüber reden wir heute ganz genau?
Wir reden heute über meine Arbeit als Trauerrednerin und wie ich den Trauernden tröstende Gefühle schenken kann.
Und deswegen auch unser Podcast-Titel heute, Trauern mit allen Sinnen, so erleichterst du dir das Verabschieden. Jetzt gleich einmal als Einstieg, weil das werden sich sicher viele fragen, wie gehst du persönlich mit Trauern um?
Ja, also Tod und Trauer kann ja jeden sofort immer treffen, ist absolut noch ein Tabuthema, aber ich gehe damit eigentlich ganz offen um. Und meine 4-jährige Tochter zum Beispiel kennt jetzt schon den Unterschied zwischen einer Beisetzung und einer Verabschiedung. Also mir ist es wichtig, damit einen natürlichen Umgang zu schaffen und offen damit umzugehen.
Magst du das vielleicht für uns auch erklären? Weil ich habe mich noch gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, wo jetzt Unterschiede sind.
Jetzt zwischen Verabschiedung
ja,
und Beisetzung?
Gesagt, ja, und ich glaube, das wissen viele nicht.
Also Verabschiedung heißt, dass man sich eben wirklich nur verabschiedet und dass praktisch die Urne oder der Sarg noch nicht beigesetzt werden. Man kann das entweder zu kombinieren, beides an einem Tag abhalten oder im getrennt voneinander abhalten.
Hast du schon eine intensive Trauererfahrung in deinem Leben gehabt?
Ja, also ich musste meine beiden Eltern sehr früh verlieren. Das heißt, ich kenne den Schmerz und kann das auch nachempfinden und weiß auch, wie sich das Gefühl anfühlt, wenn der Boden unter den Füßen weggerissen wird.
Hast du damals die Gelegenheit gehabt oder Begleitung gehabt?
Eigentlich.
Wirklich qualitativ zu trauern?
Nein, also definitiv nicht. Und deswegen sehe ich es auch ein bisschen als meine Berufung an, anderen Menschen Trost zu schenken und damit etwas Gutes zu tun, ja, zu helfen.
Wie siehst du das ganz persönlich auch aus energetischer Sicht? Ist es eigentlich egal, ob man das sofort aufarbeiten kann? Ist es eigentlich nur wichtig, dass man irgendwann diese Trauerarbeit nachholt?
Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, Trauern ist ein wichtiger Prozess, um eben loslassen zu können, um zu heilen und sich auch wieder gerne zurückzuerinnern an den Menschen und den Menschen dann und die Zeit, die man mit ihm verbringen hat, dürfen auch als Geschenk zu sehen, um dann auch wieder lächeln zu können.
Um das geht's genau, dass das Leben sich auch wieder ganz normal weiterdrehen darf auch natürlich. Wie wichtig das qualitative Trauern ist, hast du schon gesagt. Was bedeutet es für dich jetzt an die Trauerarbeit als Trauerrednerin und auch als Humanenergetikerin mit allen Sinnen heranzugehen?
Also ich versuche eben, alle Sinne mit reinzunehmen in meine Reden. Das heißt über das Hören, also über meine Stimme, den Klang meiner Stimme, die Betonungen von Wörtern zu finden und eben schön, wenn man so möchte, vorzutragen, auch über das Sehen. Also ich erstelle jetzt auch PowerPoint-Präsentationen, die in Gedenken an den verstorbenen Menschen auch schön und persönlich und wichtig sein können. Und ganz neu auch der Sinn des Riechens, weil ja der Geruch auch Emotionen wecken kann und etwas auslösen kann.
Wir haben ja auch die Aromapraktiker bei uns in der Wirtschaftskammer, in der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister hier in der Steiermark mit dabei. Und da hast du mit einer Dame einen Duft, einen Trauerduft quasi, jetzt der im Entstehen ist. Was kann man sich da darunter vorstellen?
Genau, es ist ein eigener Tatjana Wolf-Duft, wenn man so möchte, den Trauerduft, der eben den Menschen auch beim Trauergespräch und bei der Rede ein bisschen Trost schenken kann. Ja? Mhm. Weil Gerüche haben ja auch eine große Kraft und Energie und diese können auch etwas bewirken, etwas Positives tun, für Gelassenheit sorgen, für Wärme, für Loslassen. Mhm. Es darf auch ein bisschen leicht sein. Mhm. Deswegen ist mein Logo ja auch der Schmetterling. Eben, man muss manchmal auch das Schöne gehen lassen dürfen.
Aber in Erinnerung bleibt es ja. Und ich glaube, da geht es wahrscheinlich auch ein bisschen darum, das zu verankern, oder? Das, was man mit dem Menschen erlebt hat, diese Energie, die bleibt ja.
Genau, richtig.
Mhm. Wie machst du das? Oder wie versuchst du, diese bleibenden Erinnerungen auch zu festigen?
Also ich versuche eben den Menschen auch praktisch meine Rede danach mitzugeben, auszudrucken. Sie können die Rede auch als Audiodatei in gesprochener Form von mir mitbekommen. Mhm. Dann eben auch der Duft, wo zum Beispiel die Rede oder mein Schlüsselanhänger damit beduftet wird. Oder ich schenke auch gerne mein Lied mit oder auch die PowerPoint-Präsentation.
Okay. Du arbeitest eben viel mit deiner Stimme. Die Stimme zählt ja auch zum Klang. Deine Stimme klingt unfassbar angenehm. Also man fühlt sich schon von deiner Stimme gestreichelt, wenn man da einfach zuhört. Merkst du, dass der Klang deiner Stimme etwas in Menschen auch auslöst? Und wie melden die dir das auch zurück?
Also ich finde, die Stimme ist mein Handwerk, wo ganz viel möglich ist, eben zu trösten, auch fröhliche Momente zu schaffen, auch wichtige Momente zu schaffen mit Pausen, Betonungen und auch die Menschen ein bisschen zu beruhigen, symbolisch an die Hand zu nehmen und zu sagen, es ist gut, es darf so sein.
Okay, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du überhaupt als Trauerrednerin arbeitest und auch die Energetik mit einbezogen hast?
Ich habe im Schauspiel und Germanistik studiert und habe mich früher immer zwischen einer der beiden Bereiche entscheiden müssen. Meistens war ich im Kabarett oder auf Bühnen tätig. Und dann war es mir besondere Freude, beide Kompetenzen des Schreibens und des Sprechens unter einen Hut zu bringen. Das sind praktisch meine erlernten Kompetenzen, wenn man so möchte. Und man braucht ein bisschen Feingefühl für den Menschen, Empathie. Und dieses Gefühl bringe ich auch mit und dadurch macht es für mich zu einer Berufung.
Wenn du das Kabarett erwähnst, gell? Also du klingst so wohltuend, so sanft, so angenehm und hast gleichzeitig auch diese humorvolle, lustige, heitere Seite. Inwiefern hat denn der Humor auch seinen Platz in der Trauerarbeit?
Bei meinen Reden immer wieder, also wenn zum Beispiel eine ältere, lustige, lebensfrohe Oma verstorben ist, sage ich bei meinen Reden auch immer wieder, ja, sie müssen sich nicht zurückhalten, sie dürfen schmunzeln, sie hätte so gewollt. Bei mir steht eben immer der Mensch im Mittelpunkt und dementsprechend baue ich auch die Rede ein. Das heißt, wenn eine Oma immer sehr lustig war, dürfen wir auch während der Rede uns an die lustigen Anekdoten erinnern und mit ihr wieder mitlachen. Und das tut dann auch gut.
Also dieses Herauslachen, Herauslassen von Emotionen ist, glaube ich, schon ganz was Wichtiges. Ich mache es immer so ein bisschen fest an meiner slowenischen Verwandtschaft. Die ist sehr leidenschaftlich und da wird dann am Sarg wird wirklich geweint, geschrien, auf den Sarg geklopft, gehaut, also die ganze Wut auch herausgelassen. Und hinterher beim gemeinsamen Essen wird gesungen und gelacht und getanzt wie zwei verschiedene Welten. Aber ich habe immer das Gefühl, damit haben die diese Trauerarbeit bewältigt. Mhm. Es ist alles draußen. Wie siehst du das mit diesem Rauslassen, mit diesem eben Wecken von Emotionen?
Absolut. Also ich finde, es ist ein ganz gesunder und natürlicher Zugang, als wenn man sich in sich reinfrisst. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch mein Lied geschrieben, Auf Wiedersehen, weil das bei manchen auch eben diese Gefühle rauslassen kann. Sie weinen dann manchmal, obwohl es vielleicht Menschen sind, die nicht leicht weinen. Und es tut dann aber gut.
Das heißt, Musik ist eigentlich auch so ein wichtiger Zugang, oder? In der Trauerarbeit.
Genau.
Sehr schön. Und dieses Lied von dir, ist das einfach so aus dir heraus entstanden? Wie haben sich da die Worte, wie haben sich die Klänge, die Melodie geformt?
Das ist eine gute Frage. Ich wollte irgendein ganz persönliches Musiklied, mein eigenes Lied praktisch besitzen, damit eben das Ganze von der Rede auch noch persönlicher wird.
und habe ihm dieses Lied geschrieben, mit Hilfe von Martin Mayer, der das Lied komponiert hat. Und gemeinsam haben wir, denke ich, ein tolles Trauerlied erschaffen, das auch ein bisschen Trost schenken kann.
Von der energetischen Seite betrachtet, wie lässt du eigentlich jetzt das alles dann so mit einfließen? Deine Worte, die Klänge, die Düfte, wird das einfach sowohl dosiert eingesetzt oder ganz genau oder auch sehr intuitiv von dir? Dass du Gefühl hast, da passt jetzt das, da passt jetzt das. Wie gehst du da vor?
Wie du richtig sagst, man braucht schon ein bisschen ein Feingespür für den Menschen und auch für die Hinterbliebenen, was sie brauchen oder sich auch wünschen, weil nicht jeder Mensch gleich ist. Mhm. Und dementsprechend sind auch meine Reden sehr individuell aufgebaut und persönlich aufgebaut. Aber oft ist es so, dass die Menschen sehr traurig sind und eben dankbar sind, wenn wer sie an die Hand nimmt und die richtigen Worte findet, aber nicht nur die richtigen Worte, sondern den Menschen so beschreibt, wie er war. Und das schönste Kompliment, das ich bekomme, ist dann, ob ich den Menschen gekannt habe.
Mhm. Man weiß ja, es ist ja alles miteinander verbunden. Wir sind ja alle miteinander verbunden. Und ich glaube, es geht auch um dieses Feingefühl, um diese Empathie, sich auch in das auch ein bisschen hineinversetzen zu können. Und gleichzeitig ist schon auch meine Frage, wenn du doch mit so viel Trauer, mit Verlust, mit einfach traurigen Situationen arbeitest, wie bleibst du bei dir und in deinem Strahlen? Beziehungsweise hast du wahrscheinlich auch einfach einen ganz anderen Zugang zu gewissen Dingen, oder?
Ich habe wirklich einen, das werde ich oft gefragt, aber einen anderen Zugang. Also ich sehe es wirklich nicht von der traurigen Seite, obwohl es mich natürlich schon oft auch belastet. Mhm. Aber ich denke immer, es ist schön, etwas zu schenken, zu geben. Etwas, das vielleicht anders ist, als man es kennt von früher oder auch von der Kirche. Und das ist was, was bleibt.
Mhm. Das stimmt. Das Weinen und das Lachen, weil du gesagt hast, das ist auch eine Art natürlich, das auch loszulassen. Wie intensiv muss das sein oder reicht auch oft nur ein ganz kurzer Moment, dass da alles draußen sein kann von der Energie her?
Manchmal, also ich ertappe immer wieder Trauernde, reicht oft auch nur eine Träne oder ein kurzer Moment, weil jeder anders intensiv damit auch umgeht und die Trauer anders spürt. Aber es ist ihm wichtig, dass es passiert.
Gibt es da einen Unterschied zwischen aus deiner Sicht als Energetikerin, wie Erwachsene trauern und wie Kinder damit umgehen?
Absolut. Also Kinder sehen es viel einfacher. Mhm. Sie fragen ganz viel. Kinder beschäftigt es sehr. Und durch das Reden verarbeiten sie es besser.
Okay. Haben Kinder auch, ich habe manchmal so das Gefühl, weniger Problem damit loszulassen als Erwachsene?
Das ist richtig, ja. Also für Kinder ist es eigentlich leichter. Obwohl sie es eigentlich nicht so verstehen, aber es ist dann einfach so. Sie haben einfach eine gewisse kindliche Leichtigkeit.
Mhm. Kann sein, dass wir Erwachsene oft das ein bisschen zu sehr zerdenken und auch von der Energie her dazu neigen, mehr in diesen Schmerz zu gehen, als zu sagen, ich bin dankbar, dass ich überhaupt mit dem Menschen so viele Jahre oder ein ganzes Leben verbringen habe dürfen.
Genau, das ist richtig. Die Menschen sehen eher das Traurige. Mhm. Und verzweifeln oder zweifeln eher an sich selbst oder den anderen oder geben irgendwann vielleicht auch die Schuld oder auch nicht. Und Kinder sehen das halt eher logischer, leichter.
Ist für dich sicher manchmal auch spannend, dieses Verhaftetsein in diesem Schmerz, in dieser traurigen Energie dann so ein bisschen aufzubröseln, aufzubrechen, oder?
Genau, und da ist ja meine Aufgabe, den Menschen das eben wieder vorzuhalten, dass man dankbar sein sollte für den Menschen und die Zeit, die man damit hat, verbringen dürfen. Mhm. Und wenn sie dann so belachen, weil sie immer lustige Oma war zum Beispiel, dann geht das Herz auf und dann freuen sie sich wieder und dann sehen sie wieder das Schöne und das ist im Leben.
Das ist dann wieder eine ganz andere Energie dann natürlich auch. Welche Rückmeldungen bekommst du denn von den Menschen, die dir gelauscht haben? Auch deinen Klängen gelauscht haben?
Also die meisten Menschen sind mir sehr dankbar und freuen sich, dass sie mich gefunden haben
Und ich habe es ja vorhin einmal erwähnt, das schönste Kompliment, das ich immer wieder höre, ist auch von Hinterbliebenen und auch von Trauergästen, die mich vielleicht nicht kennen und vielleicht dachten, ich bin eine Freundin des Hauses sozusagen. Und ich habe ihn ja gekannt, weil genau so war er.
Ist auch schön, dass du dich so auf das einlassen kannst natürlich. Und gibt es auch was, wo du mit den Hinterbliebenen, mit den Trauernden sprechen hast können, wo sie dir auch sagen, was ihnen besonders geholfen hat, um loslassen zu können, um sich zu verabschieden?
Auch meine ruhige Art, dass sie praktisch entspannt sein haben dürfen.
Auch im Alltag, was vielleicht auch hilft, wenn dann das Leben wieder weitergeht. Hast du da auch von den Menschen irgendwie so Rückmeldungen bekommen, dass ich gesagt habe, das hat mir geholfen und das tut mir gerade sehr gut, um das auch an andere weitergeben zu können?
Ja, weil ich ja oft das Leben zusammenfasse, wo sie sich dann immer wieder zurückerinnern und sich denken, das hätte ihm oder das hätte sie gewollt für mich, weil meistens sage ich auch, der Verstorbene hätte sicher gewollt, dass man das Leben weiterhin genießt, dass man nichts auf nichts verzichtet.
Das ist eigentlich gut, so ein Perspektivenwechsel, ne? Das Ganze aus der Sicht des Verstorbenen zu sehen.
Also ich bringe auch immer wieder Zitate oder auch Gedichte aus der Sicht des Verstorbenen, wo ich zum Beispiel sage, ihr sollt nicht um mich weinen, ich habe ja gelebt.
Genau,
weil wo praktisch der Verstorbene noch einmal zu den Trauernden spricht.
Weil wir uns, glaube ich, das oft selber verbieten, fröhlich zu sein und in voller Freude auch weiterzuleben. Weil der andere kann das ja nicht mehr, aber wir sind ja noch da und wir dürfen das ja noch. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig auf alle Fälle. Was ist für dich so abschließend auch noch so das Erhebende an deiner Arbeit als Humanenergetikerin und Trauerrednerin?
Es bereitet mir wirklich unglaubliche Freude, diese Berufung gefunden zu haben, einen Job gefunden zu haben, der wirklich zu 100% für mich passt und wo ich eben alles, was ich kann, erlernt habe oder besitze, in einem Beruf unterkriegen kann.
Das ist schön. Das ist sehr schön. Und wer die Tatjana auch optisch noch kennenlernen möchte, also das wunderbare, strahlende Gesicht zu der Stimme, die du jetzt gehört hast, einfach bei uns auch reinschauen auf Instagram und auf Facebook. Da stellen wir sie dir natürlich vor. Und wir verabschieden uns jetzt auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und hat mich sehr gefreut, dass du bei uns warst und dass es Menschen gibt, die so achtsam und so liebevoll und auch so empathisch Menschen begleiten, die gerade in einer sehr, sehr herausfordernden und schwierigen Situation in ihrem Leben auch gerade vielleicht ein bisschen feststecken. Vielen herzlichen Dank, Humanenergetikerin und Trauerrednerin Tatjana Woll.
Dankeschön.
So, jetzt haben wir das Thema Trauer aus Sicht einer Humanenergetikerin und Trauerrednerin betrachtet und jetzt begrüße ich bei uns im Podcaststudio der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister von der Wirtschaftskammer Steiermark, die Silke Strasser.
Hallo. Hallo. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Schön, dass du heute wieder da bist bei uns in anderer Mission als sonst, weil sonst bist du als Tierenergetikerin und Hundeverhaltensexpertin hier, heute als Humanenergetikerin und als ehemalige Hospizbegleiterin. Wie hat sich das bei dir, steigen wir gleich in das Thema ein, wie hat sich das bei dir damals ergeben, dass du in die Hospiz da hineingeschnuppert und auch drinnen geblieben bist?
Im Grunde genommen aus dem persönlichen Hintergrund heraus. Also ich hatte, als ich kurz nach 20 war, also sprich schon relativ lange her, eine Lungenentzündung, eine sehr schwere, und war natürlich im Spital und habe dort während meines Aufenthalts einen Raum gesehen, wo für mich jetzt wahrgenommenerweise nur sehr alte Menschen waren und da eigentlich nie jemand hineingegangen ist auf Besuch und auch niemand, also da war halt kein Leben drinnen. Ja. Und ich habe dann einmal einen Arzt gefragt, also wie gesagt, ich betone, das ist jetzt wirklich mehr als 30 Jahre her. Und dieser Arzt hat mir gesagt, ja, die Leute warten da auf Sterben. Und das war für mich so was Schockierendes, vor allem, weil ich mir das für mich nicht selber vorstellen wollte, dass ich unter Anführungszeichen nur auf Sterben warte und keine Teilhabe mehr am Leben haben soll, nur aufgrund eben einer Erkrankung, aufgrund von Alter oder aufgrund von Einschränkungen körperlicher Natur. Und dann war ich eben quasi, bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden, habe mich erkundigt, und das war also kurz nachdem der Hospizverein gegründet wurde, und habe damals mit dem Gründung, also mit dem, der die Idee hatte, das war der Helmut Strobel, Kontakt aufgenommen und habe dann die Hospizausbildung gemacht. Und das war dann wiederum ein Zufalls, ein Glück eigentlich. Das eine hat das andere gegeben, und habe dann, das war auch das Eröffnen der ersten Palliativstationen, also im LKH in Graz damals und beim Krankenhaus der Elisabethinen, und durfte dann dort quasi vor Ort als ehrenamtliche Lebensbegleiterin bis zuletzt tätig sein. Und habe dann, weil mir das Thema einfach wirklich so wichtig war, weil Trauer und Tod und Sterben ist ein Teil vom Leben. Und das ist etwas, ich habe Erziehungswissenschaften studiert und habe das in meinem ganzen Studium eigentlich dort nie gehört. Es ist nie thematisiert worden. Und habe dann natürlich was gemacht? Ich habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben.
Ah, okay.
Weil mir das eben so wichtig war, dieses Thema wirklich in die Gesellschaft hineinzuholen. Das ist also der persönliche Hintergrund, wieso ich auf die grandiose Idee gekommen bin, mit knapp über 20, also wirklich sehr, sehr jung, mich erstens einmal mit Tod und Trauer und Sterben auseinanderzusetzen und zweitens da eben auch wirklich tätig zu werden.
Nachdem du dich schon so früh damit beschäftigt hast, wie ist dein persönlicher Zugang, wie gehst du ganz persönlich mit Trauer um, auch auf energetischer Ebene?
Wenn ich jetzt sage, Trauer lernst du im Leben davor. Und es wird auch gesagt, zum Beispiel so, Sterben und Trauer lernt man im Leben davor. Und wenn ich jetzt sage, du kannst es üben, aber es ist natürlich, ich meine, es ist ein Ereignis, es passiert etwas mit dir. Und das Erste, was passiert, ist, dass du in einem quasi Schockzustand bist. Mit dieser Frage, nicht mir, das kann nicht sein. Warum ich, warum passiert mir das? Dann kommt diese ganze Wut auch. Also warum ist jetzt, bin ich davon betroffen? Damit umgehen zu lernen, ist einmal das Erste. Das heißt, überhaupt einmal zu den eigenen Gefühlen zu stehen. Und da ist natürlich, wenn du jetzt sagst, es hat mit Energie zu tun, weil, sage ich mal, Wut hat eine andere Energie wie glücklich sein, wie Freude, und bringt natürlich die gesamte Körperbalance auseinander. Das heißt, du musst sie wieder rebilanzieren. Mhm. Und da ist es schon so, dass ich einfach für mich auch gelernt habe, dieses Loslassen lernen, dieses bewusste Loslassen lernen. Mir ist auf dem Weg hierher eingefallen, verweile doch Augenblick, du bist zu schön. Mhm. Und es ist unsere Sehnsucht natürlich an Dingen, die uns glücklich machen, die uns Freude machen, festzuhalten, obwohl wir eigentlich unbewusst spüren, dass das nicht funktioniert. Und dass der Auftrag ja eigentlich wäre, und auch das spüren wir, im Hier und Jetzt zu leben. Für mich, also dieses Lernen, eben währenddessen ich die Lungenentzündung hatte, dieses Lernen, damit umzugehen, das war Loslassen, das war die Trauer darüber, nicht mehr zwei Stockwerke auf einmal hinauflaufen zu können, stehen bleiben zu müssen, langsamer zu werden. Und wie gehe ich damit um? Ärgere ich mich wahnsinnig über mich selber und blockiere mich dadurch? Oder sehe ich das auch als Chance? Mhm. Als Chance einer Weiterentwicklung, als Chance, mich weiterzuentwickeln. Auch natürlich als Chance, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, mit meiner Art und Weise, wie ich mit Stressoren umgehe, also wie ich mit Stress grundsätzlich umgehe, wie ich mit unerwarteten Situationen umgehe, wie ich mit Veränderungen in meinem Leben, in mir, mit mir umgehe. Mhm. Also das ist schon ein riesiger Prozess. Und für mich das Spannende eigentlich wenn ich jetzt zurückdenke, das waren doch mehr als 6 Jahre, die ich da tätig sein durfte. Mhm. Und das, ich habe auch meine Diplomarbeit damals danach genannt, das ist mich mit leeren Händen da sein. Das heißt, im Grunde, du reinigst dich zuerst einmal energetisch. Du hast keine Erwartungen, das ist schon einmal ziemlich schwierig. Mhm. Der Mensch, zu dem du gehst, der darf so sein, wie er ist, mit all den Gefühlen, die er in diesem einen Moment, wo du dort bist, hat. Und es ist meine Aufgabe, zu lernen, damit umzugehen. Und das war für mich natürlich extrem spannend auch. Also wie gehe ich um mit den sogenannten positiven Gefühlen, die jetzt gesellschaftlich anerkannt sind? Das kann jetzt von eben weinen, Trauer, jammern. Das ist anerkannt. Damit kann man leicht umgehen oder leichter umgehen. Aber was tust du mit jemandem, der gerade in der Wutphase ist? Der wütend ist auf Gott, auf die Welt, auf sich und auf alle anderen.
Und noch bevor die Wut kommt, was tust du mit einem Menschen, der in dieser Starre ist, der noch gar nichts zulässt? Weil ich glaube, in dem Moment, in dem Moment, wo ja dann schon die Emotionen da sind, die Gefühle hochkommen, da beginnt ja schon der Weg des Verarbeitens. Im Schock selber, in dieser Starre, in dieser energetischen Starre, ist ja, bewegt sich gar nichts. Wie wichtig ist diese Starre aber auch?
Ich glaube, dieses Innehalten, und das meint ja diese Starre, also, und du haltest aber nicht ganz inne, weil dein Atem geht trotzdem weiter. Du atmest trotzdem weiter. Und was wichtig ist, ohne Worte kommunizieren zu können. Das heißt, genau auf dieser energetischen Basis jemanden abholen zu können, jemanden die Sicherheit zu geben, in diese emotionale Sicherheit zu vermitteln, du darfst so sein, wie du bist. Und du darfst auch dir Zeit nehmen für diese Schockstarre. Weil ich sehe, du bist nicht starr, aber es geht im Moment einfach nicht anders. Du bist, wir haben ja diese Ausdrücke, du bist vor den Kopf gestoßen. Also ich meine, wenn du deinen Kopf wo anstößt, dann hast du auch einen kurzen Moment der Besinnungslosigkeit. Du kannst nicht außerhalb von dir sehen, aber du siehst sehr wohl innerhalb von dir. Und da tut sich extrem viel. Es mag zwar von außen betrachtet wie eine Starre wirken, aber energetisch betrachtet, geht da extrem viel ab und du holst im Grunde genau auf dieser energetischen Ebene ab.
Und wenn dann eben schon diese sehr intensiven Gefühle da sind, die du gerade früher zum Beispiel die Wut angesprochen hast und auch diese Frage in den Raum gestellt hast, wie tut man da mit seiner eigenen Wut oder wie tut man mit einem Menschen, neben dem man gerade sitzt, der wütend ist auf alles bis hinauf zum Herrgott, wie bist du damit umgegangen als Energetikerin und Hospizbegleiterin?
Also ich habe da einige so jetzt Bilder im Kopf, gell? Und ich kann mich erinnern, es war ein männlicher Patient und also auf der Palliativstation, du kommst eben, wenn normal großartig, also die großen Diagnosen sind halt einfach, also die meisten sind Krebs im Endstadium, ja. Mhm. Und der war wirklich extrem wütend, extrem aggressiv und das war für mich jetzt, weil so Die geistliche Schwester hat gesagt, du musst aufpassen, wenn du die Tür aufmachst. Ne? Naja, klar, weil der hat halt einfach in seiner Wut das, was er noch tun konnte, weil Wut ist ja nur ein Ausdruck, ich fühle mich ohnmächtig und ich kann mit meinen Gefühlen nicht anders umgehen. Ich fühle mich nicht mehr handlungsfähig. Ich bin in einem Bett, ich weiß, es wird mit mir zu Ende gehen. Oder es ist etwas ganz was Schreckliches passiert und ich möchte mich wieder spüren. Ich möchte spüren, dass ich etwas bewirken kann. Okay, die Warnung war da. Ich mache halt ganz leise und leicht diese Zimmertüre auf und war aber eben wirklich darauf vorbereitet, dass natürlich der wartet. Und das Erste, was ich abgefangen habe, war halt ein Becher.
Ah,
ja. Okay. Und habe gesagt, voll super und habe ihn eigentlich beglückwünscht dafür oder dazu, dass er aus dem es waren zwei Bettzimmer, dass er aus dem hinteren Bett es wirklich geschafft hat, mit dem Becher bis zur Tür zu treffen. Und genau so bricht das aber. Mhm. Weil das war wirklich ein kurzer Moment. Das heißt, das Anerkennen, dass Wut ein Gefühl ist und einfach nur ein Ausdruck von einem inneren Aufgewühltsein. Wenn ich sage, ich gehe dann nicht hinein, weil ich selber Angst habe, dass mir was passiert, ja, dann muss ich mich vorher vorbereiten. Und das heißt, für mich ist es wirklich dieses Zulassen und auch das Zulassen der eigenen Gefühle und sich aber bewusst zu sein. Und wenn ich jetzt gemerkt habe, okay, das regt mich jetzt auf, also das macht mich unruhig, also ich komme aus der Balance, dann habe ich einfach gesagt, bitte, ich brauche einfach kurz 5 Minuten für mich. habe dann für mich selber Rituale entwickelt, wie ich mich quasi eben wieder erden kann, wie ich quasi diese negative Energie, und das musst du auch lernen, Energie wieder quasi abladen kannst und dich wieder neu positiv aufladen kannst. Und das ist einfach ein Lernprozess. Das kann über Atmen passieren und Visualisierung. Das kann über andere Leute gehen, zum Beispiel die Hände intensiv waschen und spülen das quasi alles mit dem Wasser hinunter. Oder eben dieses Ausschütteln. Also da gibt's, oder Ausklopfen.
Visuelle Lichtduschen zum
ja,
Beispiel.
Genau, ja, genau. Da gibt's also, du könntest natürlich auch jetzt sagen, du nimmst einen Duft, also ein reines ätherisches Öl, das, von dem du weißt, dass es dir gut tut, dass es dich quasi wieder auflädt, das ist auch sehr individuell, oder dass es bei dir gute Erinnerungen, liebevolle Erinnerungen wachruft, könntest auch nehmen.
Das heißt, du hast auch mit Düften gearbeitet?
Ja. Ja. Mhm. Automatisch tust du das, weil in dem Moment, wo du ein Parfum trägst, hast du einen Duft mit.
Das ist schon klar, ja.
Und du hast ja auch die ganzen Gerüche jetzt in dieser Situation. Und da ist natürlich auch die Frage, welche Gerüche wecken welche Erinnerungen, auch bei dir selber. Welche Erinnerungen hast du selber zum Beispiel an den Krankenhausgeruch? Mhm. Also hast du positive Erlebnisse, hast du negative Erlebnisse? Welche Gerüche hast du? Der Geruch der Krankheit, auch der Geruch des Todes, das ist ein eigener Geruch.
Das heißt, wenn man jetzt selber einen Angehörigen oder einfach einen geliebten Menschen hat, den man dann im Krankenhaus besucht, sich auf das dementsprechend einzustimmen und auch vielleicht einen Duft mitzunehmen, ja, der einem ein wohliges Gefühl verschafft.
Ja, und wo man zum Beispiel auch weiß, du kannst das ja also in jedem Krankenhaus, ich denke, man muss nur mit den Ärzten und Schwestern sprechen. Also wenn du jetzt sagst, du hast einen Diffuser, also wenn du jetzt ein Einzelzimmer hast, dann wäre das Einfachste, wirklich einen Diffuser zu nehmen. Und zum Beispiel, also ich meine, Lavendel ist so ein universelles Öl. Also Lavendel setzt dort an, wo du das brauchst. Oder wenn du sagst, es ist jetzt gerade eben diese großen Gefühle, die da kommen, oder es ist jemand sehr verschlossen und kann eigentlich noch nicht diese Gefühle fließen lassen, dann würde ich zum Beispiel Rose nehmen, weil Rose ist ein Herzöffner. Ja? Mhm. Also ganz, ganz individuell. Oder du nimmst Muscatella-Salbei, das ist der Clown unter den ätherischen Ölen, wenn alles so schwer ist. Ja? Also das heißt, du schaust dann schon auch individuell, und wenn du natürlich weißt, dass das jetzt ein Angehöriger ist oder ein Freund, und du weißt, welche Gerüche der oder diejenige sehr gerne mag, wo er sie sich entspannt, Antistressöle, Mandarine, Lavendel, herzwärmend Copaiba dazu, Tonka, also da gibt es schon extrem viel, und du kannst es einfach auch ausprobieren, weil das merkt die Reaktion, ist sofort, weil der Duft, der Geruch geht ins limbische System und du siehst automatisch eine körperliche Reaktion. Mhm. Entweder eine Muskelentspannung, eine ganz erleichtert, du musst halt nur gut beobachten lernen. Aber sag mal, da gibt es extrem viele Möglichkeiten, einfach zu unterstützen. Du könntest auch sagen, du nimmst einfach den Geruch auf dich selber, da würde ich ja dann aber eher neutrale nehmen, gell? Mhm. Und schaust einfach, wie ist die Stimmung. Antistressöle sind nie schlecht.
Welche sind jetzt neutrale?
Naja, ich sag mal so, wenn du sagst, du nimmst eine Antistressmischung.
Okay.
Das wäre eben jetzt Lavendel, Mandarine ist der Klassiker. Ja?
Okay.
Da kann man nichts falsch machen. Also das bei ätherischen Ölen ist das Schöne, also wenn es reine ätherische Öle, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, ist das Schöne, dass sie eigentlich nicht schaden. Entweder sie bewirken etwas oder es ist halt nichts. Ja. Man spricht nicht drauf an. Ja? Das heißt, du kannst nie einen Schaden damit anrichten. Außer, und das sage ich jetzt auch sehr bewusst, wenn du jetzt Öle verwendest, und da muss man halt wirklich vorsichtig sein, wo ein Gesundheitsrisiko besteht. Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Epileptiker und Salbei, kommt nicht gut. Mhm. Oder jemand, der Herzprobleme oder hohen Blutdruck hat, mit Rosmarin, auch ein No-Go.
Weil das auch anregend ist.
Ja. Und natürlich musst du, also wenn du jetzt, sage ich mal, wenn es jetzt kein Familienangehöriger ist, ja, musst du das aber auch immer abklären. Also wenn ich jetzt als Hospizbegleiterin einen Patienten begleitet habe oder eine Patientin, dann muss ich das vorher entweder mit dem Patienten selber besprechen, weil der muss sein Okay geben, dass wir das machen können, dass wir das ausprobieren können. Oder wenn der Patient nicht mehr ansprechbar ist, mit der Familie. Also da ist ein ganz offener Wissenskontext und das ist auch extrem wichtig. Gell?
Weil du früher angesprochen hast, egal ob das jetzt die Öle, ob das gewisse andere Rituale sind, es geht darum, ein bisschen diese Schwere zu nehmen, zu erleichtern einfach. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Zugänge dazu. Einer davon ist auch, weil ich war selber mal Lach-Yoga-Trainerin, das Lachen.
Absolut.
Und ich merke, das ist immer noch ein großes Tabu. Ich habe in meinem Umkreis zwei Menschen, die sind so ein bisschen so wie der Muscatella-Salbei, so die lieben Clowns, die einfach so liebevoll und gleichzeitig trotzdem mit ihrer leichten Art einfach wieder so ein Lächeln auf die Lippen zaubern, egal wie schwer es sich gerade innen drinnen anfühlt. Wie stehst du zum Thema Weinen und Lachen in der Trauerarbeit?
Absolut normal, es gehört beides dazu. Mhm. Beides sind Ausdrücke von Emotionen und beides sollte eigentlich zulässig sein. Also wenn ich mir jetzt so Trauerrituale und den Umgang mit Tod und Sterben in unterschiedlichen Kulturen anschaue und auch in unserer, wenn wir ehrlich sind, wir haben es nur vergessen, aber wenn ich jetzt sage, der Leichenschmaus, was ist denn beim Leichenschmaus eigentlich passiert? Ja, genau. Man ist zusammengekommen, man hat gut gegessen, man hat gut getrunken, man hat sich Geschichten erzählt.
Lustige Geschichten auch.
Lustige Geschichten, die man gemeinsam mit dem verstorbenen Menschen erlebt hat und man hat dabei gelacht. Warum sollte man das auch nicht tun? Warum sollte man nicht lachen dürfen? Ich kann mich gut an eine Dame erinnern, also da ist eben gerade, ich glaube, eine Minute davor ihr Mann verstorben. Und ich bin halt in das Zimmer, die Zimmertüre war offen und ich schaue sie, ich hab nichts gesagt, ja. Ich schaue sie an, sie schaut mich an und plötzlich fängt sie zum Lachen an und ich schaue sie so an, so, was ist Ihnen jetzt eingefallen? Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, die ihr Mann und sie gemeinsam erlebt haben und wo sie einfach so zum Lachen anfangen hat müssen, immer, sie beide nämlich, und plötzlich hat sie abrupt abgebrochen. Darf ich das überhaupt? Und ich habe sie angeschaut und gesagt, bitte, unbedingt. bitte unbedingt lachen. Schauen Sie sich diese Videos an, schauen Sie sich gemeinsame Erlebnisse zurück, die Sie beide glücklich gemacht haben, wo Sie beide lachen konnten. Egal, ob ich weine, ob ich lache, es löst sich etwas in mir. Mhm. Und das ist das Wichtige, weil im Endeffekt ist ein Trauerprozess, ich durchschreite den. Ich könnte jetzt sagen, ich bin in meiner Persönlichkeit zerrissen. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Oder es fehlt ein Teil meines bisherigen Lebens. Mhm. Und wie gehe ich damit um? Und diesen Verlust quasi eigne ich mir an. Ich entwickle mich dadurch weiter. Und das kann ich nur, indem ich mich erinnere, indem ich meine Gefühle zulasse, indem ich dazu stehe, dass ich lache, weil es eben lustig war. Ja, warum sollte ich mich nicht erinnern an lustige Ereignisse, genauso wie ich mich auch an wütende Ereignisse erinnern kann und die dann vielleicht auch in einem anderen Licht sehen kann.
Kann das sein, wenn ich jetzt all diese Erinnerungen, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, die ich mit diesem Menschen gehabt, genossen oder auch manchmal nicht so genossen habe, wenn ich die wie in einen Koffer packe, den ich mitnehmen kann auf meinem nächsten Lebens, auf meiner weiteren Lebensreise, kann das sein, dass diese Erinnerungen und Erfahrungen gemeinsam mit diesem Menschen, die ich erlebt habe, auch diese Lücke ein bisschen auffüllen können?
Natürlich. Es gibt ja im Normalfall, sagst du, dass ein Trauerprozess darf, und auch das haben wir leider sehr oft vergessen oder vergessen wir leider sehr oft, dass der bis zu 6 Jahren dauern darf. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Trauerrituale, auf einigen griechischen Inseln wird es noch gemacht, wirklich die alte Trauerkultur, auch in anderen Ländern, dann wir machen es halt, dass wir aufs Grab gehen. Ja, und das Grab pflegen oder uns eben hinsetzen und Zwiesprache halten mit dem Verstorbenen. Es ist ein sich erinnern. Es ist ein Es ist ein sich erinnern, aber mit Stück für Stück auch einerseits das Loslassen und das sich öffnen für etwas Neues. Ich ordne mein Leben neu, aber der Platz in meinem Herzen wird immer da sein. Es ist nicht so, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt alles in einen Koffer gepackt, das ist ein schönes Bild, das ist alles in einen Koffer gepackt und den Koffer, den stelle ich jetzt wohin, dass ich den Koffer vergesse. Nein, ich weiß ja immer ganz genau, welchen Platz dieser Koffer hat in meinem Leben. Ja? Aber der Koffer hilft mir, dass ich auf eine neue Reise gehe. Und vielleicht brauche ich auch den Koffer, damit ich die Reise beginne, damit ich etwas Neues entdecke. Und das ist natürlich etwas, was du beginnen kannst, wenn einmal diese ersten Phasen durchwandert wurden, ja, durchlitten wurden auch, ja. Das heißt natürlich auch das gemeinsam durchstehen, durchsitzen, ja, durchgehen, also Gehmeditationen machen, mit Atmen, also wirklich da, wirklich schauen, wieder in Balance zu kommen, die Energie auszugleichen, ja. Das sind auch aufzuschreiben. Was das Schlimmste eigentlich für Menschen ist, wenn sie sich nicht verabschieden konnten. Mhm. Und wenn da einfach ganz, ganz viele Dinge offen geblieben sind, ja, von der Seite desjenigen, der eben noch am Leben ist. Und da einfach, ich kann Dinge aufschreiben. Ich kann Dinge aufschreiben und ich kann sie direkt diesem Menschen schicken. Und was ich dann auch machen kann, ich kann auch sagen, okay, gut, und dann verbrenne ich, was ich aufgeschrieben habe, rituell, oder ich lege es aufs Grab. Ich sehe das oft öfters, wenn wir so am Friedhof spazieren gehen. Ja, wir machen das auch, weil ich empfinde das als eine sehr schöne Atmosphäre immer wieder. Und was mich dann am meisten berührt, sind zum Beispiel so Zeichnungen von den Enkeln oder Urenkeln für die Oma oder den Opa. Und ich finde das Herz allerliebst, weil ich mir denke, aber genau das ist es. Genau das ist es.
Gehen da Kinder anders mit Trauern um?
Ja.
Ja,
wie? Also, grundsätzlich, sage ich mal, teilweise, es kommt auf das Alter erstens einmal an. Ja? Mhm. Und da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, wie erkläre ich einem Kind, was da jetzt passiert ist. Also Kindern in einer gewissen Altersstufe zu sagen, der Opa ist eingeschlafen für immer, ist nicht sehr vernünftig, weil einschlafen heißt ja, dass man wieder aufwacht. Gell? Mhm. Und ich kann das einem kindgerecht, es gibt da also wirklich gute Literatur auch dazu, kindgerecht erklären oder eben jemanden bitten, dass das erklärt wird. Rainbows wird mir jetzt zum Beispiel als Verein einfallen, die da auch super unterstützen, mhm, weil das muss wirklich altersgerecht sein. Kinder haben im Alter jetzt von 4 bis 7 Jahren eine sehr bildliche Vorstellung von Dingen, ja? und glauben einfach alles, also nehmen Dinge wortwörtlich. Und da kann ich mehr Schaden anrichten als Nutzen, das ist das Erste. Es kann aber auch sein, dass du ein Kind siehst und ich habe das selber erlebt, die durften eben Abschied nehmen und die durften quasi wirklich immer wieder zur Oma ins Krankenhaus kommen, die durften die Oma immer wieder besuchen, das heißt, sind wirklich sanft auch darauf vorbereitet worden, mhm, und das war ein kleiner Bub, der war so 8 Jahre alt und für den war das dann vollkommen logisch. Also das Einzige, was er dann gefragt hat, und was passiert jetzt mit ihr weiter? Mhm. Ja, aber es war für ihn klar, dass die Oma jetzt nicht mehr einen Kakao machen kann für ihn. Das war für ihn vollkommen klar. Und das ist aber auch etwas, vielleicht was uns Erwachsene ein bisschen irritiert oft, wie offen Kinder eigentlich mit bestimmten Dingen umgehen, wo wir einfach sagen, so, das kannst du ja jetzt nicht sagen, ja, warum nicht?
Ja, genau.
Es soll, und das ist für mich wirklich sehr wichtig, es soll eigentlich alles erlaubt sein. Mhm. Es soll auch erlaubt sein und ich soll es mir selber erlauben, das ist, glaube ich, das größte Problem für viele, dass ich mir selber erlaube zu trauern. dass ich mir selber erlaube, diesen Prozess durchzugehen und nicht, ich muss jetzt stark sein. Stark für wen?
Für wen, genau.
Also nein, musst du nicht. Du darfst schwach sein, weil in dem Sinn ist Schwäche Stärke.
Jetzt haben wir über die Erwachsenen gesprochen, über die Kinder. Und eine Frage habe ich noch. Du hast nämlich deine süße Hündin heute mitgebracht, die Frieda. Du bist selber Hunde- und Katzenmama. Wie ist die Trauerarbeit, wenn man ein vierbeiniges Familienmitglied verliert?
Genau gleich eigentlich, sage ich einmal. Also ich habe meinen ersten Hund leider einschläfern lassen müssen. Und du hast die gleichen Phasen. Du hast Schock. Du hast das nicht wahrhaben wollen, dass das jetzt so ist. Es ist die Wut, die hochkommt, hätte ich. Und natürlich auch die Zweifel, diese Fragen, hätte ich selber etwas verhindern können, was hätte ich anders, wenn ich das und das und das anders gemacht hätte. Ja? Es ist dann, dass man ganz, ganz viel an Orte geht, die man gemeinsam besucht hat. Dieser Stress, den das auslöst, es ist extrem viel Weinen. Also ich kann mich gut erinnern, ich bin wirklich jeden Abend dann einfach im Bett gelegen und ich habe nicht einmal, also es ist einfach nur Gronnen und ich habe es einfach gedacht, okay, es muss jetzt fließen, es muss raus, ja. Und aber auch natürlich, sage ich mal, das Aufräumen. Dann natürlich, du bist nicht allein, du hast noch einen zweiten Hund, eben die Frieda, die und auch Tiere erleben Trauer. Also auch für Tiere ist das jetzt nicht so, boah, ja, der Kumpel ist weg, ist nicht so. Also sie hat es sehr intensiv durchlebt eigentlich und zur Folge hatte es, dass sie aufgrund dieses Trennungsstress, dieses Trauerstresses Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen hat. Das ist also leider Gottes eben auch normal. Also das kann passieren, gell? Und dann ist halt einfach, wo du sagst, okay, du orientierst dich neu. Das heißt, du kommst einmal selber innerlich zur Ruhe. Du setzt dich damit auseinander, okay, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und was machen wir jetzt? Was können wir gemeinsam, in dem Fall eben wirklich wir, was können wir gemeinsam machen? Und wenn ich jetzt sage, wenn ich darüber nachdenke, dass man natürlich Trauer im Leben schon verarbeitet, dann ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass die Frieda älter wird, also die Frieda ist jetzt schon älter, als der Diego geworden ist. Und beim Diego war das auch extrem schnell, gell? Also es war wirklich absolut nicht vorhersehbar. Und er hat mir auch sehr klar gesagt, also es geht nicht mehr. Und das einfach auch akzeptieren und aber auch jetzt zu sehen, okay, die Veränderungen bei der Frieda. Es sind Dinge, die langsamer werden. Sie bekommt auch im roten Fell graue Haare, man sieht es. Und da einfach auch so dieses Bewusste, Dinge bewusst zu machen, bewusst an Orte gemeinsam zu gehen, bewusst schöne Dinge, schöne Erinnerungen zu sammeln. Und auch bewusst eben wirklich zu kommunizieren. Also ich habe natürlich auch Bilder vom Herrn Diego und natürlich rede ich mit ihm. Ich meine, ich habe einen Aschenanhänger und das ist mein Kraftsymbol. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, was soll ich jetzt machen, dann halte ich das, ja? Und komme so auch in die innere Balance. Und da ist auch diese extreme Dankbarkeit dann wieder, was habe ich alles lernen dürfen.
Und welchen schönen Weg hat man mit dem Zweibeiner, mit dem Vierbeiner gemeinsam gehabt.
Genau.
Abschließend noch, was möchtest du Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt gerade zuhören und was zu betrauern haben oder jemanden zu betrauern haben?
Gefühle zulassen. Das auch zeigen dürfen. Gegebenenfalls sich wirklich auch einen Menschen, dem man vertraut, an die Seite holen, der einen so sein lässt, wie man ist und wo man nicht spielen muss, dass eh nichts war. Das ist das Schlimmste, glaube ich. Sich selber Gutes zu tun, sehr, sehr bewusst diese Selbstfürsorge zu haben. Und das kann wirklich unterschiedliche Dinge sein. Also es kann alles sein, ja. Wirklich auf sich selber zu schauen und auch sehr bewusst wirklich Rituale in den Tagesablauf einzubauen und sehr bewusst auch vielleicht den Tagesablauf sich einmal anzuschauen. Und natürlich betrauere ich auch, was hat sich jetzt alles verändert, welche Lücken sind entstanden. Und das ist aber gut so. Es ist einmal eine Lücke. Und eine Lücke heißt aber, dass ich Platz habe, um etwas Neues zu machen. Und das dauert. Das heißt, es braucht auch extrem viel Geduld mit sich selber. Und wenn ich den ganzen Prozess fertig habe, ist es schön. Und ich glaube, das ist das, also, was auch die Hoffnung gibt.
Vielen Dank, liebe Silke Strasser, dass du als Humanenergetikerin und ehemalige Hospizbegleiterin so viele Menschen auf so verständnisvolle und liebevolle Art begleitet hast. Dankeschön.
Danke noch einmal. Und wie gesagt, es war mir immer eine Ehre und ich habe extrem, wirklich extrem viel gelernt.